Wir unterscheiden zwischen der umgangssprachlichen Verwendung des Wortes Wunder und im engeren Sinn. Umgangssprachlich ist all das ein Wunder, was Erstaunen und Verwunderung auslöst, weil es etwas Besonderes, Außergewöhnliches ist. Und im engeren Sinn versteht man unter diesem Wort Wunder etwas, ein Ereignis in Raum und Zeit, das menschlicher Vernunft und Erfahrung sowie den Gesetzmäßigkeiten von Natur und Geschichte widerspricht oder zumindest scheinbar widerspricht. So viel erstmal zu dem Gebrauch des Wortes Wunder. Wenn man im Alten Testament nachguckt, dann gibt es eine ganze Reihe von verwunderlichen Erzählungen. Zum Beispiel, es geht schon mal los mit der Altersangabe von großen Gestalten. Wenn der Methusalem 969 Jahre alt geworden ist, dann verwundert das. Oder ein Jared 962, der nimmt die Platz 2 ein, und der Noach 950 und der Adam 930 und so weiter. Es geht dann runter bis zu Mose, der es nur auf ganze 120 Jahre geschafft hat. 120 Jahre, da ist jetzt die Frage, ist es ein wundersames Alter oder nicht? Das höchste in der Neuzeit dokumentierte Lebensalter eines Menschen beträgt 122 Jahre. Also, dass der Mose tatsächlich 120 Jahre alt geworden ist, können wir nicht nachprüfen, und auch das damalige Einwohnermeldeamt hat es nicht dokumentiert. Wir müssen es einfach so stehen lassen. Es wäre aber so gerade noch im Bereich des Realistischen, wenn man bedenkt, dass in unserer Zeit auch einer 122 geschafft hat. Aber in der Bibel ist das typische Lebensalter von Menschen, wird mit 70 bis 80 Jahre bezeichnet. Im Psalm 90 steht es, wenn es hochkommt, sind es 80. Und die Wunder gehen schon damit los in der Bibel mit dem Auszug aus Ägypten, die Plagen, die da geschildert sind. Man hat das naturwissenschaftlich nachgeforscht, was war das, und ist eigentlich bei ziemlich allen diesen Plagen auf realistisch und naturwissenschaftlich mögliche Ereignisse gestoßen. Und zwar hängt es zusammen mit dem Ausbruch des Vulkans in Griechenland, wie hieß der noch?
Santorin,
genau. Der seine Asche hochgespeit hat und die wahrscheinlich über Ägypten niedergegangen ist und da das ganze Ökosystem durcheinander gebracht hat und so weiter. Also da hat man plausible Erklärungen gefunden von diesem Vulkan, was in diese Zeit des Pharaos gefallen ist. Dass es jetzt im Zusammenhang mit der Bibelerzählung mit dem Mose und so weiter gebracht worden ist, ist eine, ja, müssen wir so stehen lassen, weil wir es eben nicht nachprüfen können. Es könnte auch unter Umständen realistisch gewesen sein. Aber, und da wird es jetzt schon ein bisschen kniffliger, der Auszug aus Ägypten, da heißt es in Exodus 14, 16, wo Gott zu Mose sagt, nimm deinen Stab, heb deinen Stab und spalte das Meer. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für alle Kirchenmaler, die dann den Mose mit dem Roten Meer, was links und rechts wie eine Mauer stand, gemalt haben, dass das Volk Israel trockenen Fußes durchgehen konnte. Aber nur 5 Verse weiter heißt es, Mose streckte seine Hand aus über das Meer und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Also nichts von Meerspalten, nichts von Stab, nichts von sowas, sondern das plötzlich eine andere ein anderer Erzählstrang, der da angefügt worden ist, passt so ins Thema Auszug, aber deckt sich nicht mit dem, was in 5 Versen vorher geschildert worden ist. Also das Zweite, dass der Ostwind das Wasser forttreibt, könnte realistisch sein, weil man auch den Weg gefunden hat, so in etwa, wo das Rote Meer sehr seicht war und die dort gewohnt haben, wussten womöglich die Furten, wo man gehen konnte und so. Und wenn dann entsprechender Wind, dann steigt das Wasser, fällt das Wasser. Also das ist dann alles noch irgendwie im Bereich des Möglichen. Und da sehen wir schon, hier wird in dieser Auszug aus Ägypten-Erzählung wird Wunderbares mit eingeflochten, was naturwissenschaftlich so nicht vorstellbar ist mit unseren heutigen Kriterien. Bei den Propheten im Alten Bund, da gab es natürlich eine ganze Reihe von Wundern unter Anführungszeichen. Sie kennen die Erzählung von Elia, der gegen 400 Baalspriester eine Wette angeht und hier 2 Altäre aufbauen lässt. Einen von den Baalspriestern, einen hat er aufgebaut und dann einen Stier draufgelegt und Holz dran gemacht und dann zu den Baalspriestern: So, jetzt ruft mal euren Baal, damit er Feuer schickt. Wessen Gott Feuer schickt, das ist der wahre Gott, der Richtige. Ja, und die Baalspriester haben getobt und zur Raserei und hat nichts gebracht. Und der Elia hat nochmal Wasser drauf geschüttet, ringsrum, damit es schön nass ist alles. Und dann kam Feuer und hat alles verzehrt. Und dann haben die natürlich gleich mal die 400 Baalspriester allesamt umgebracht. War jetzt nicht die feine englische Art, aber es war ein Zeugnis dafür, dass Yahweh, der angerufen worden ist von Elia, der wahre Gott ist. Elia heißt ja auch der Name, der heißt mein Gott ist Yahweh. Das steckt in diesem Namen Elia. Sein Schüler, der Elisha, na, der hat es ja auch nochmal kräftig getrieben, von dem sind 7 Wunder berichtet. Wobei man jetzt immer unterscheiden muss. Also die 7 Wunder des Elisha, der hat Moab auf wundersame Weise mit Wasser versorgt, alles im 2. Buch der Könige beschrieben. Dann hat er dieser armen Witwe, die sterben wollte, weil sie nichts mehr hatte, hat er gesagt: Mach mir noch ein Fladenbrot und dann kannst du, so wahr der Gott lebt, du wirst dein Mehltopf wird nicht versiegen und der Ölkrug wird nicht leer werden. Auch sowas wie ein Wunder, Fragezeichen. Dann hat er diese schumanitischen Frau auf wunderbare Weise einen Sohn erbeten von Gott, die ihm immer so schönes Gemach da bereitet hat und ihr dann gesagt hat: Wenn ich in einem Jahr wiederkomme, wirst du einen Sohn haben, weil sie eben keine Kinder hatte. Dann hat Elisha auf wundersame Weise den Sohn von einer Frau, weiß jetzt nicht, ob das eine Witwe war oder nicht, erweckt. Dann haben seine Prophetenschüler vom Elisha Suppe gekocht und die war dann plötzlich giftig, weil sie irgendwie falsche Kräuter oder irgendwie giftige Stängel da reingemacht haben. Und auf wundersame Weise hat er auch diese Suppe dann verzehrbar gemacht. Also damit hat er sein Prophetenamt unter Beweis gestellt. Und schließlich die Geschichte von dem Naaman, der von Ferne gekommen ist und gehört hat, der Elisha macht Wunder, und der sagt: Ja, wasch dich mal im Jordan und dann sehen wir uns wieder. Und der war dann ganz sauer, weil er von Elisha geheilt werden wollte und nicht vom Jordan. Also jedenfalls, diese 7 Wunder von Elisha sind berichtet. Alles Dokumente, um die Prophetenschaft des Elischas unter Beweis zu stellen. Also wenn die Propheten damals Wunder gewirkt haben, sei es Elia oder Elisha oder andere, dann war das immer, um ihren Auftrag und ihre Prophetensendung unter Beweis zu stellen, dass Gott mit ihnen ist. Zeichen, man unterscheidet ja eben Wunder und Zeichen. Zeichen sind zum Beispiel so etwas auch wie im zweiten Buch Könige von Jesaja geschildert ist. Da war also im Spiel König Hiskia, dem offenbart worden ist, dass der Erlöser, der Messias kommt, der es nicht geglaubt hat, und der Elisha dann eben den Schatten der Sonne auf den Tempelstufen rückwärts hat laufen lassen. 10 Stufen gleich. Und das sollte also den Hiskia als Beweis gelten, dass die Prophezeiung vom Jesaja richtig war. Auch das naturwissenschaftlich nicht überprüfbar, nicht erklärbar. Das würde ich als deutliches Zeichen, Wunder, wie auch immer, charakterisieren. Aber wie gesagt, das sind Erklärungen, die vor allen Dingen unter Beweis stellen sollen, der Prophet ist von Gott gesandt. Gott spricht zu seinem Volk durch die Propheten. Und jedes dieser Wunder soll die Größe Gottes unter Beweis stellen. Damals waren ja die Israeliten in ständiger Konkurrenz zu den Göttern der anderen Völker. Da gab es die Baale und die Moloche und wie sie alle heißen, diese ganzen Götter der anderen Völker. Und es ging ja schon los beim Auszug aus Ägypten am Berg des Sinai, wo der Mose nicht runterkam, und dann haben die plötzlich ein goldenes Kalb gegossen. Denn das war der Gott, der Fruchtbarkeitsgott, weil sie am Verhungern waren. Haben sie gedacht, wenn wir dem opfern und ihm zu Ehren dieses Kalb da gießen, dann können wir zumindest überleben. Wer weiß, nach 40 Tagen ist der Mose immer noch hier runtergekommen vom Sinai, vielleicht hat ihn ein wildes Tier gefressen. Also dieser ständige Konkurrenzkampf, wer ist jetzt der wahre, der größere Gott, der wichtigere, der mächtigere, in dem Zusammenhang muss man also diese ganzen Wundergeschichten sehen, die nach heutigen Kriterien nicht nachprüfbar und manchmal auch nicht nachvollziehbar sind. Aber so ist es jedenfalls aufgeschrieben worden, um den Lesern damals zu sagen, Gott, Yahweh, ist der Einzige und der Allmächtige und der Größte. Machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Da gibt es also das wunderbare Handeln Jesu. Und da fällt eine ganze Reihe von Ereignissen rein. Zeichen und Wunder, die genaue Trennung kann man hier nicht machen. Das hat auch schon ein sprachliches Problem, wie wir gerade gehört haben, dass es im Griechischen Zeichen sind. In der deutschen Sprache ein Zeichen kann jeder anmalen, da ist es auch ein Zeichen. Also da kommt dieses Wort Zeichen nicht so in der Bedeutung, im Inhalt so stark raus wie das Wort Wunder. Ein Zeichen kann jeder machen. Die ganze Messfeier ist voller Zeichen. Wundert sich niemand, dass da so viele Zeichen sind. Aber jedes dieser Zeichen kann auch ein wundersames Wirken Gottes offenbaren. Das wunderbare Handeln Jesu wird verstanden, zum einen als Verkündigung dieses Gottes. Er ist der Verkündiger des Willens Gottes. Und die Zeichen, die er gemacht hat, sollen seine Vollmacht, seinen Auftrag dokumentieren bei den Leuten. Und wenn sie es dann kapiert haben, er ist der Messias, dann hat er gesagt, still jetzt, nicht öffentlich sagen, denn Messias war damals schon wieder ein nicht im Sinn Jesu belegtes Wort. Und diese Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, die sollten eine Vorwegnahme der Erfüllungen von den Verheißungen, die er gemacht hat, schon mal den Menschen nahe bringen. Also Jesus macht nicht nur leere Versprechungen, sondern er tippt kurz an und sagt, so wird es dann für alle sein. Also wenn er einen Kranken heilt, ihr alle wollt von Gott und Gott will euch alle heilen. Und seine Zeichen und Wunder sollten immer auch hinweisen auf das Kommen des Reiches Gottes. Wobei er nie so genau definiert hat, nie so genau beschrieben hat, was ist es jetzt für ein Reich Gottes? Was muss da passieren? Was vollzieht sich da? Woran erkennt man das? Und diese Zeichen Jesu sollten auch sein besonderes Verhältnis zu Gott, dass er eben der Sohn ist, dem alle Macht gegeben ist, sagte er. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und deswegen kann er eben auch Wunder wirken. Jetzt die Heilungswunder, er hat ja verschiedenste Wunder gewirkt. Heilungswunder habe ich hier eine Aufzählung von 26 von Aussätzigen, Schwiegermutter Petrus, Besessene, Gelähmte, blutflüssige Frau, des Stummen, Jüngling von Nain, die Tochter von der kananäischen Frau und epileptischen Knaben und Taubstummen und Wassersüchtigen und Aussätzigen und wie sie alle heißen, aus der Auferweckung von Lazarus. Also 26 sind hier in der Neuen Testament. Allein die Heilungswunder, da ist nicht dabei Hochzeit von Kana, ist nicht dabei das Laufen über dem Wasser des See Genezareth, da ist nicht dabei, dass er dem Seesturm geboten hat, da ist nicht dabei, was fällt Ihnen sonst noch ein? Brotvermehrungen, mehrmals, genau. Da ist nicht dabei, dass er plötzlich durch verschlossene Türen kam und so weiter. Also es sind eine ganze Reihe von Ereignissen, die geschildert werden, um genau das zum Ausdruck bringen, er hat Vollmacht, er erfüllt Verheißungen, er realisiert Reich Gottes und er hat das besondere Verhältnis zum Vater und ist eben der Christus, der Sohn Gottes. Später hat Jesus ja auch seinen Jüngern beauftragt, Kranke zu heilen, Aussätzige reinmachen und so weiter. Oder er hat auch dem Johannes berichten lassen, was er alles macht. Gefangene, Blinde hören, Blinde sehen, Taube hören und alles sowas. Aussätzige werden rein. Aber das sind alles, nicht, dass es sich da ins Licht gestellt hätte, was er alles kann, sondern im Reich Gottes passiert sowas. Und auch bei der Heilung mit diesen ganzen Krankheiten, das ist ja auch so eine interessante Geschichte. Manchmal sagt er, dein Glaube hat dir geholfen. Aber andermal sagt er, geh, dein Knecht ist gesund. Der hat ihn nie gesehen, der weiß gar nicht, ob er den geglaubt hat oder was der gemacht hat oder sonst irgendwas. Also jemand anderer ist geheilt worden, nicht der, der geglaubt hat. Ja?
Aber der gekommen ist und gesagt hat, der hat geglaubt, dass er den Knecht heilen kann.
Genau. Aber die Heilung hat nicht ein Gläubiger gekriegt, sondern der sozusagen der Vermittler, der Briefträger. Ja, genau. Oder eben auch, wo sie den durchs Dach runtergelassen haben, dann haben auch der auf der Bahre da lag, der hat nichts gesagt. Der hat keinen Glauben bezeugt oder mach mich gesund oder so. Bei anderen hat er wieder gefragt, was willst du, was ich tue? Ja, ich möchte wieder sehen oder ich möchte laufen oder sonst was. Also es gibt eine ganze Palette. Jesus wirkt, wo er will und in Situationen, die nach seinem Dafürhalten geeignete Momente waren, um das Reich Gottes zu verkünden. Auch die Apostel, das liest man dann später in der Apostelgeschichte, ja, die konnten es dann auch ganz gut. Der Petrus hat den, der am Tempel saß und Geld wollte, gesagt, Gold und Silber haben wir nicht, aber steh auf und geh jetzt. Hat ihn geheilt. Oder auch andere samt, also in der Apostelgeschichte gibt es auch eine ganze Reihe von Heilungen, von Wundern, wenn man so möchte, die da genannt sind, die dann die Apostel gemacht haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Die älteste Aufzeichnung, das älteste Evangelium unter Anführungszeichen, hat Paulus geschrieben. Paulus war sehr nahe dran an der mündlichen Überlieferung. Der hat alle Apostel kennengelernt, er ist extra nach Jerusalem gereist, um seine Lehre, die er verkündet, abzustimmen mit den Aposteln, damit er nicht umsonst Falsches da verkündet. Also er war ziemlich nah dran und hat sich wirklich, 2 Jahre war er, glaube ich, in Jerusalem, hat sich da alles erzählen lassen. Nur, der Paulus schreibt, berichtet von keinem einzigen Wunder, das Jesus gemacht hat. Das war für ihn überhaupt nicht, entweder nicht relevant oder abwegig oder keine Ahnung. Für ihn war nur Kreuz und Auferstehung die Botschaft. Er wollte den Glauben verkünden an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das ist für Paulus das einzige wirkliche tragfähige Element, weswegen unser Glaube Standfestigkeit haben kann. Denn Wunder, wie schon in der Bibel, die einen sind geheilt worden, die anderen nicht. Kann man sich fragen, warum hat er nicht alle Kranken geheilt, alle Aussätzigen, sondern immer nur ein paar da und dort. Also da kommt man ziemlich schnell in Schleudern, wenn man an den wundersamen Jesus glaubt. Das ist nicht, und also wenn wir an den heilenden und wunderwirkenden Messias glauben, der auch für in unserem Leben Wunder wirken möchte, dann wird die Luft dünn. Er kann natürlich auch in unserem Leben Wunder wirken. Und ich habe selber auch in meinem Leben reichlich wundersame Erfahrungen gemacht. Deswegen möchte ich es nicht ausschließen, dass sowas möglich ist. Und ich war auch in Lourdes und habe mit einer Frau gesprochen, die von ihrer Multiple Sklerose geheilt worden ist. Die ist da hingefahren, hat sich das mal anschauen wollen und wie sie mir erzählt hat, wie sie berichtet, ist sie am nächsten Tag geheilt gewesen. Und die wurde auch von Ärzten, von dem Ärzteteam regelmäßig in Abständen nachuntersucht, ist die Multiple Sklerose tatsächlich weg oder gibt es noch Spuren oder was. Und diese Frau sagt mir, die haben nichts mehr gefunden, war also weg. Und diese Frau, die hatte nach meiner Wahrnehmung überhaupt nichts Frommes an sich. Das war ein echter, ich würde fast sagen, ein echter Lausbub. Also so richtig gestanden, scherzte viel und hat auch ein bisschen rum. Also so ein bisschen, was seid ihr für Leute und so hat sie da Smalltalk da gemacht und so. Und ich bin von der Frau weg, wir waren vielleicht eine Stunde oder was, mit der zusammen, die ist dann nach ihrer Heilung ins Kloster gegangen dort, aber aufgrund ihres Charakters hat sie es dort nicht lange ausgehalten und ist dann wieder raus aus dem Kloster. Also auch das zeigt mir schon, es war jetzt nicht eine heiligmäßige Frau, so wie wir es uns vorstellen, die man gerne auf die Säulen stellen könnte oder so, sondern eine handfeste, deftige Frau, würde ich mal sagen, aber sie ist geheilt worden. Und wie ich das gesehen habe, ich bin dann weggefahren und habe gedacht, also wenn die geheilt werden kann, na, dann kann jeder geheilt werden. Dann sind wir alle Heilungskandidaten, weil wir alle nicht besonders heiligmäßig da daherkommen. Also da haben wir alle Chancen. So. Tatsächlich in Lourdes 20.000, glaube ich, dokumentierte Heilungen. Davon sind aber nur, glaube ich, 2.000 von der Kirche anerkannt. Aber 20.000 sind dokumentiert, wissenschaftlich auch überprüft. Also da ist wirklich eine ganze Menge passiert. Dass die Kirche so wenig anerkennt, ist... Da kommt, glaube ich, noch eine andere Komponente hinzu, nämlich Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich habe mir das mal genau angesehen, habe ich wieder vergessen, was die Kirche noch zusätzlich prüft. Neben den wissenschaftlich-medizinischen Kriterien prüft sie noch irgendwas. Ist mir jetzt entfallen, weiß jetzt nicht mehr. Jedenfalls, Wunder gibt es bis in unsere heutige Zeit. Und
ja. Bei der Heiligsprechung muss es doch auch Wunder geben.
Ganz genau, ganz genau. Also, heilig gesprochen werden nur Märtyrer, da braucht es kein Wunder. Und alle anderen, die keine Märtyrer sind,
Päpste.
Da muss dann ein Wunder passiert sein.
Ja.
Aber Moment, das, was Sie jetzt ansprechen, die kanonische Heiligsprechung, also die Aufnahme in den kirchlichen Kanon, die gibt es ja noch nicht so lange. Müsst nachschauen, ab wann das eingeführt worden ist, diese Überprüfung und die förmliche Heiligsprechung. Was davor gewesen ist, na, das sind alle großen Päpste, Gründer von Orden und weiß nicht was alles, Priester und Könige sind da heilig gesprochen worden, wo es keine besondere Dokumentation dazu gibt, sondern das hat man also traditionell gesagt, die sind vom Volk anerkannt worden als heiligmäßige Menschen und deswegen hat man sie mit aufgenommen. Aber heutzutage gibt es ganz strenge, gibt es einen ganzen Stufenplan, da muss er erstmal ein vom Diözesanbischof als ein Diener Christi erklärt werden. Also der muss schon erstmal da die erste Hürde schaffen, einen tadellosen Lebenslauf und sich verdient gemacht um Kirche oder um Arme oder sonst irgendwas, dann wieder zum Diener Christi erklärt. Dann die nächste Stufe ist, dass er selig gepriesen wird, also die Seligsprechung erfolgt dann, wenn ein Wunder passiert ist, aber das Ganze nur lokale Bedeutung hat. Ne? Also so ganze Reihe von der selige Lichtenberg hier von Berlin, der hat es nur bis zur Seligsprechung gebracht. Wenn solche Persönlichkeiten von weltkirchlicher Bedeutung sind, dann werden sie heilig gesprochen, wie die Mutter Teresa zum Beispiel. Oder eben auch der Papst Johannes Paul II., da gab es auch handfeste Wunder. Und bei ihm ist auch noch ein Wunder passiert, was sich die Mediziner nicht erklären können. Der ist ja von Ali Aksha am Petersplatz niedergeschossen worden. Der hat ihn in den Bauch geschossen. Und da ist die Kugel rein. Da war die Leber, hat die Kugel Umweg gemacht, das ist hinten wieder raus. Das haben die Chirurgen festgestellt, dass die Kugel einen Bogen um die Leber gemacht hat. Sonst wäre sie tödlich gewesen, wenn sie die Leber getroffen hätte. Also auch sowas, ja, das wurde zumindest, das hat er nicht eher bewirkt, ist er nicht, aber es ist eine wunderbare Fügung, dass, oder auch zum Beispiel vom Vatikan bis zur Gemelli-Klinik ist er dann der Krankenwagen gefahren, in Rekordzeit, und die haben das nachgestellt, in der Hauptverkehrszeit, mittags war das nach der Audienz, und die haben das versucht, mit erfahrenen Krankenwagenfahrern in der gleichen Zeit die Wegstrecke zu schaffen, haben sie nicht hingekriegt. Also auch das ist nicht erklärbar, warum der in dieser kurzen Zeit vom Petersplatz in die Klinik gefahren werden konnte. Also es gibt vielerlei verschiedene Wunder oder nicht erklärbare Sachen, zum Beispiel auch in Fatima ist schon angesprochen worden, da gibt es dieses Sonnenwunder, wo, ich glaube, 20.000 oder 30.000 Leute haben das gesehen, wie die Sonne da plötzlich ihre Kreise zieht. Ne? Es wurde nirgends anders astronomisch von der Sternwarte, die haben das dann telefoniert an die Sternwarte oder Observatorium oder was, könnt ihr das sehen? Nee, wir nicht, aber die in Fatima haben es alle gesehen, wie die Bürgermeister und alles sowas, das genau beschrieben, wie das gewesen ist. Also auch das kann man nicht erklären. Solche Sachen sind einfach, muss man einfach so stehen lassen, dass sowas gibt. Pikanterweise in der evangelischen Kirche spielen Wunder überhaupt keine Rolle. Gibt es auch keine, wird auch von nichts berichtet. Also zumindest mir nicht bekannt. Hingegen in der katholischen Kirche sind Wunder, egal welcher Art, Erscheinungen von besonders erfahrbaren Wirken Gottes. So wird es dann bezeichnet. Es gibt verschiedenste Hostienwunder. Auch die Sache mit dem San Gennaro ist tatsächlich so, im Mailänder Dom, da wird diese Ampulle, da ist das Blut drin, und an seinem Gedenktag wird es auf dem Altar gestellt, Fernsehkamera, spot on, das Volk in der Kirche macht... Ja, und dann fängt es an zu sprudeln. Vorher ist es verkrustet, braune Blutreste, und wenn eben das Ereignis eintritt, wird es flüssig und sprudelt drin, als ob es auf dem Kocher stehen würde. Vorher ist es nur trockene, sozusagen trockenes Blutplasma, oder wie nennt sich das?
Ja, passt es dann.
Passt, ja? Ist nicht ganz trocken?
Nee.
Also wenn ich mich schneide, dann ist die...
Naja, da ist ja kein Fibrin mehr drin. Blut wird nur dann fest, wenn die Fibrin sich bildet, dieser Eiweißfilm, der
ja
gut gerinnen ist.
Ja. Und beim San Gennaro ist es... Ja, okay, jedenfalls passiert es tatsächlich jedes Jahr. Ich kenne jemanden, sie hat es auch gesehen, war vor Ort, sagte, ja, kann man nichts dagegen sagen. Nur einmal hat es nicht funktioniert, es ist zu keiner Blutwallung gekommen, und in dem Jahr gab es dann Krieg in Neapel. Und seitdem sind die Napolitaner ganz besonders erpicht drauf, San Gennaro muss das Wunder wirken, sonst geht es uns schlecht, sonst kommt Krieg oder irgendeine Not oder Katastrophe oder sowas. Das gehört zur Stadtgeschichte von Neapel, ist alles feinstens dokumentiert, aufgezeichnet, kann man nicht wegreden, ist einfach so. Ne? Was haben wir noch zu sagen? Ja, in der neuen Bibelübersetzung, der neuen Einheitsübersetzung wurden ja der Ausdruck Wunder komplett gestrichen und mit Zeichen ersetzt, weil man eben versucht hat, an dem griechischen Text näher dran zu sein. Es sind oder Zeichen oder Machttaten, auch das sind Begriffe, die dafür sind. Es gibt auch zum Beispiel die Geschichte mit der Schwester von Mose, die dann, weil sie gegen Mose intrigiert hat, hat sie einen Aussatz bekommen, und Mose hat dann den Gott Yahweh gebeten, heile sie doch, und dann wurde sie auf Bitten Moses geheilt. Also gibt es ganz viele, aber für uns ist die Frage, was bleibt jetzt für unseren Glauben? Was ist jetzt wirklich für unseren Glauben wichtig? Und da wurde schon das Wesentliche gesagt, dass die Auferstehung und dass der Auferstandene in irgendeiner Weise von den Aposteln und Jüngern und Maria Magdalena erfahrbar gewesen ist, die beschrieben worden ist in den Worten damals, wie es halt so die Verfasser des Neuen Testaments versucht haben, ihren Menschen, denen sie es verkündet haben, deutlich zu machen. Es lässt sich heute alles nicht mehr naturwissenschaftlich erklären. Also unser Glaube soll nicht ein Glaube aufgrund naturwissenschaftlicher Beweise sein, sondern aufgrund unserer Liebe zu Jesus. Und die Liebe zu Jesus und zu Gott führt dazu, zu der Überzeugung, für Gott ist alles möglich, denkbar auch solche Wunder. Müssen nicht sein, braucht er nicht. Er braucht die Wunder nicht, und offensichtlich brauchte sie Jesus auch nicht, denn wenn er sie gebraucht hätte, hätte er wesentlich mehr Wunder gewirkt. Aber die wollte er gar nicht. Er wollte nicht als der Wundertätige auftreten, dass die Leute an ihn glauben, weil er Wunder wirkt oder weil er ihnen Brot gibt, hat er gesagt. Ihr kommt nur, weil ihr was zu essen kriegt. Aber ihr sollt an den Menschensohn glauben und seine Botschaft, die er zu verkünden hat, und nicht. Und die wollten ihn eben dann zum König machen, weil sie wussten, der gibt immer reichlich Brot zum Essen. Bleibt für uns die Frage, und das habe ich ja auch in dieser Predigt, wo es um die Jesus über den See Genezareth gegangen ist, gesagt, es ist nicht verkehrt zu glauben, wenn es hilft. Und ich erzähle es auch den Kindern im Religionsunterricht, Kommunionunterricht, dass es für Jesus möglich ist. Aber die tiefere Bedeutung ist, Jesus, für die damalige Kultur war ja das Meer der Ort, wo man mit hoher Wahrscheinlichkeit stirbt. Man geht unter. Die Schiffe damals waren nicht seetauglich und die Fischer waren nur in Ufernähe. Und wer weiter raus ist ins Meer, der ist gnadenlos dem Tod ausgesetzt gewesen. Und deswegen, wenn Jesus über das Wasser kommt, über das Meer, dann heißt es schon verschlüsselt, er steht über dem Tod. Und er rettet auch den Petrus vor dem Ertrinken aus dem Wasser. Und gemeint war damit natürlich die Kirche. Also er rettet die Kirche vor dem Untergang, vor dem spirituellen Tod. Das war die tiefere Aussage, so wie es die Exegeten heute interpretieren. Für die Menschen damals, die das so gehört haben oder gelesen bekommen haben, war das natürlich toll. Ach, Jesus zieht jeden aus dem Wasser raus, na dann zieht er auch mich raus. Also fantastisch. Dann kann ich Mut haben, übers Wasser zu gehen, Jesus zieht mich raus. Also das ist ein mutschöpfendes Evangelium und deswegen wunderschön. Also es ist genial geschildert, aber wenn wir an Jesus nur als den Wundertäter glauben, dann greift es deutlich zu kurz, dann ist unser Glaube, trifft nicht die Größe Gottes, nicht die Größe des Gottessohnes, Jesus. Und der Paulus ist nicht müde geworden zu sagen, er ist in allem uns gleich, außer der Sünde. Das heißt, für Paulus war auch die unbefleckte Empfängnis und alles sowas, was heute uns so wichtig und dogmatisch ist, war für den überhaupt kein Thema. In allem war er uns gleich. Wunder kommen gar nicht vor bei ihm. Einzig entscheidend, er hat sein Leben gegeben und ist auferstanden. Auf diese Karte setzt der Paulus alles. Und das ist genial. Also alles andere hilft zu glauben und hilft hineinzuwachsen in den Glauben und hilft Mut zu schöpfen, auch in unseren aussichtslosen Situationen, die wir so erleben, dass Gott trotzdem Lösungen bieten kann, die wir uns nicht vorstellen können, die nicht mehr natürlich sind, die nicht mehr, ja, die man sich nicht erklären kann. Gott ist einer, der für uns Unerklärliches machen kann, wenn wir ihn darum bitten. Um was ihr wollt, können wir bitten, also auch um das menschlich Unmachbare. Ne? Und das ist das Schöne an dem Glauben. Also diesen heutigen Abend habe ich eben deswegen unter dieses Thema gesetzt, um ihren Glauben zu schärfen. Was ist denn wichtig im Glauben? Es gibt ganz viel Beiwerk, so wie in barocken Kirchen. Da ist an jeder Quadratzentimeter ist da mit einem Goldschnörkel und Geringel und weiß nicht was alles geschmückt. Wunderbar, kann man alles lassen. Macht Eindruck. Aber das Entscheidende, auch in der Barockkirche, ist vorne im Tabernakel. Da ist das eigentliche Wunder. Alles andere ist wunderschön, was den Blick dann hinführt. Bitte? Ja, genau. Ja, genau. Ist schön und darf man so stehen lassen, aber ich hänge mich jetzt nicht dran auf. So, damit glaube ich, habe ich erstmal alles erzählt und danke für Ihre Aufmerksamkeit.